Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und da gibt es gewöhnlich den Wochenplan für die nächste Woche. Herr Hebestreit hat das Wort.
Vielen Dank. Auch herzlich willkommen von mir. Das ist diese kommende Woche überschaubar, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Woche für den Bundeskanzler bereits morgen beginnt. Morgen Nachmittag brechen wir auf zu einer dreitägigen Reise zu den Vereinten Nationen nach New York. Darüber habe ich in der vergangenen Woche bereits berichtet. Und das Briefing zu dieser Reise findet heute Nachmittag in diesen schönen Räumen, ich glaube 15.15 Uhr statt. Da werden dann auch hoffentlich ein Großteil der Fragen, die Sie daran haben, beantwortet. Deswegen bin ich bei Mittwoch, 25. September. Da tagt wie üblich das Bundeskabinett unter Vorsitz des Bundeskanzlers. Der nächste Termin ist dann Freitag, 27. September. Da nimmt der Bundeskanzler ab 14 Uhr an der zweiten queerpolitischen Menschenrechtskonferenz der SPD-Bundestagsfraktion teil. Er wird in Berlin sprechen. Die Bundesregierung nimmt den Schutz von Minderheiten sehr ernst. Dieser Schutz ist essentiell für die demokratische Gesellschaft. Ein Angriff auf einzelne Personen oder eine Missachtung ihrer Rechte ist zugleich immer auch ein Angriff auf unsere Demokratie. An der Konferenz nehmen unter anderem auch die Sondergesandte der US-Regierung für die Rechte queerer Menschen, Jessica Stern, und der mexikanische Botschafter Francisco Quiroga teil. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, und die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolph, werden jeweils Keynotes halten. Am frühen Abend, immer noch kommenden Freitag, wird der Bundeskanzler um 17 Uhr den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Das Zusammentreffen mit dem Präsidenten findet im Rahmen dessen Staatsbesuchs in der Bundesrepublik statt, der vom 26. bis 29. September vorgesehen ist. Soweit die überschaubaren Termine der kommenden Woche.
Vielen Dank, Herr Hebestreit. Und das Auswärtige Amt, Herr Wagner, hat noch eine Reiseankündigung.
Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin ankündigen. Außenministerin Baerbock wird am Montag nach New York reisen, um an der 79. Generaldebatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen und dort für Deutschland vor der Generalversammlung auch zu sprechen. Wie Sie wissen, das hat der Regierungssprecher eben auch nochmal gesagt, wird der Bundeskanzler ja am Wochenende schon zum Zukunftsgipfel in New York sein. Dort soll ja der Zukunftspakt der Vereinten Nationen beschlossen werden, den Deutschland gemeinsam mit Namibia in zweijährigen Verhandlungen verhandelt hat. Der Zukunftspakt soll von allen Mitgliedstaaten im Konsens verabschiedet werden und er ist in diesen Krisenzeiten natürlich ein wichtiges Signal, dass wir das multilaterale System stärken. Auch andere drängende Herausforderungen stehen in New York im Fokus, so zum Beispiel der Krieg im Sudan, die Situation der Frauen in Afghanistan und der weltweite Pushback von Frauenrechten, aber natürlich auch, da erzähle ich Ihnen nichts Überraschendes, die Lage in Nahost und in der Ukraine wird wichtiges Thema bei den Gesprächen in New York sein. Die Generalversammlung in New York ist ja sowas wie diplomatisches Speeddating, insofern wird es von der Außenministerin auch eine ganze Reihe von bilateralen Gesprächen mit Amtskolleginnen und Amtskollegen in New York gehen.
Vielen Dank dafür. Frau Handel, hatte ich gesehen oder wusste ich schon, dass sie eine Frage zu dem Komplex hat?
Ja, Herr Hebestreit, eine Nachfrage zur New York-Reise. Wird Olaf Scholz auf der Reise lediglich Kanzlertermine wahrnehmen oder wird er sich zum Beispiel auch zu SPD-Gremien zuschalten, zur Auswertung der Brandenburg-Wahl beispielsweise, sei es nachts oder am frühen Montagmorgen? Was können Sie dazu sagen?
Als Bundeskanzler ist man ja immer im Dienst und immer informiert. Und der Bundeskanzler wird selbstverständlich, das ist ja Ortszeit am frühen Nachmittag oder nee, späten Vormittag, wird er an der Präsidiumsschalte der SPD am Sonntag teilnehmen. Er wird nicht an der Präsidiumssitzung am Montag teilnehmen können, aber er ist so rechtzeitig zurück, dass er am Dienstag in der SPD-Bundestagsfraktion vertreten sein wird.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex, ja, ich sehe schon. Ups, eins weiter.
Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Können Sie schon sagen, wann die Ministerin vor der Generalversammlung spricht? Und Stichwort bilaterale Treffen, haben Sie da schon was anzukündigen, wen sie da trifft?
Herr Ratz, das Programm ist ja wie immer noch im Fluss. Insofern kann ich da jetzt keine konkreten Treffen ankündigen. Meines Wissens wird die Rede der Ministerin vor der Generalversammlung am Donnerstag sein.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Vereinten Nationen-Komplex? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es Fragen noch zu den anderen Themen, zur Menschenrechts-, queeren, politischen Treffen oder dem Besuch des Präsidenten Mattarella? Das ist nicht der Fall. Dann hat Frau Kirchner das Wort.
Ja, ich habe eine Frage zur Lage im Nahen Osten nach der Explosion von Kommunikationsgeräten, dem dahinter wird der Israel vermutet, Beschuss des Südlibanon. Wie bewertet die Bundesregierung die Lage, insbesondere auch das Verhalten Israels? Zweite Frage, der britische Außenminister Lamy hat einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Forderung? Und was tut die Bundesregierung, um zu einer Deeskalation beizutragen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind natürlich sehr besorgt über die Lage im Nahen Osten und vor allen Dingen auch die Lage zwischen Israel und Libanon. Sie haben ja vermutlich gesehen, dass sich die Außenministerin dazu auch gestern Morgen nochmal auf X eingelassen hat. Ich kann mich hier jetzt nicht zu Spekulationen zu diesem Vorfall, auch das zielte ja auch Ihre Frage ab, der Explosion von vermeintlichen Pagers und Walkie-Talkies einlassen. Da möchte ich einfach nicht spekulieren. Das ist natürlich schon ein großes Ausmaß. Und ich glaube, ich kann sagen, dass unsere Gedanken natürlich bei den zivilen Opfern und bei deren Familien sind. Ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, dass es Schritte der Deeskalation gibt. Das wird ja auch von der UN-Resolution 1701, die Sie vielleicht kennen, vorgezeichnet. Die muss umgesetzt werden, damit auf beiden Seiten der sogenannten Blue Line, ne, das ist diese Grenzlinie zwischen Libanon und Israel, die Menschen in ihre Heimatorte und in ihre Häuser zurückkehren können. Und daran arbeiten unsere Partner, arbeiten wir in den vielen Gesprächen und Telefonaten, die wir führen. Und darauf kommt es jetzt, glaube ich, an, weil Sie den britischen Außenminister angesprochen hatten. Auch wir sagen ja immer wieder und fordern es ja auch immer wieder, dass der Weg aus dem Konflikt natürlich eine Feuerpause, ein Waffenstillstand, ein humanitärer Waffenstillstand in Gaza ist. Da laufen ja Gespräche und Verhandlungen, die wir ja auch unterstützen und deren sozusagen Möglichkeit weiterhin erhalten werden sollte. Das ist, glaube ich, der Weg, weil die Situation in Gaza natürlich auch Rückwirkungen hat auf die Lage im Norden und mit Blick auf den Konflikt mit der Hisbollah.
Gibt es dazu weitere Fragen? Nahost, Herr Ayash? Herr Ayash? Nahost.
Thema Nahost. Warum hat Deutschland warum hat die Bundesrepublik, also Bundesregierung, bei der Abstimmung der Vereinten Nationen seine Stimme vorbehalten, um den Rückzug des hebräischen Staates aus dem von den 1967 besetzten Gebieten zu fordern?
Vielen Dank für die Frage, Herr Jasch. Das ist eine Frage, die ich nicht in 10 Worten werde beantworten können, aber ich kann gerne nochmal die Komplexität hier ein bisschen aufblättern. Ich würde Sie aber auch verweisen auf eine Erklärung, die wir da ja gestern zum Abstimmungsverhalten in New York veröffentlicht haben. Die finden Sie auf unserer Internetseite. Ich mache mir eindeutig Ihre Wortwahl nicht zu eigen in Ihrer Frage. Sie wissen, dass die Bundesregierung eine sehr klare Haltung hat zur israelischen Siedlungspolitik, die völkerrechtswidrig ist und illegal ist und beendet werden muss. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal einmal sagen, dass Sie ja anspielen auf die Abstimmung einer Resolution in der Generalversammlung, wo es ja um die Umsetzung eines Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs ging. Es ist ganz klar, dass Deutschland das Völkerrecht unterstützt und auch den Internationalen Gerichtshof natürlich unterstützt. Aber es ist eben auch so, dass die Resolution, die in der Generalversammlung zur Abstimmung gestellt wurde, in ganz wesentlichen Punkten von dem Gutachten abgewichen ist und darüber hinausging. Und insofern hat sich Deutschland, wie ja auch mehrere andere unserer Partner, bei dieser Abstimmung enthalten.
Entschuldigung, aber das Thema war Abzug von dem 1967 von dem besetzten Gebiet abzuziehen und hat mit Siedlungspolitik nichts zu tun. Sondern also, die müssen sich aufräumen, die müssen die alles zurück, Golanhöhe, Sinai, Westjordanland und so weiter.
Ich verstehe, Frage Herr Jasch, auch da ist, glaube ich, unsere Haltung sehr klar. Natürlich ist die Besatzung, die ja seit 1967 andauert, ein Zustand, der nicht auf Dauer sein kann. Und diese Besatzung muss auch ihr Ende finden. Allerdings muss sie ihr Ende finden in einer verhandelten Friedenslösung und in einer in Verhandlungen und direkten Gesprächen. Und das ist übrigens auch ein Punkt, wo sozusagen die Resolution, die da in der Generalversammlung zur Abstimmung gestellt wurde, wesentlich über das Gutachten hinausgehen, denn sie stellt eine unrealistische Frist, diese Resolution. Sie besagt ja, die Besatzung muss innerhalb von 12 Monaten enden. Aber nochmal, eine Lösung des Konflikts wird sich nur in direkten Verhandlungen auf dem Weg in eine Zwei-Staaten-Lösung finden. Und diese Verhandlungen braucht es und nicht unrealistische Fristen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen, dann Herr Radatz.
Ja, direkt dazu auch. Das Wesentliche haben Sie eben referiert in der Begründung Ihrer Enthaltung, war eben, dass die Frist für die Umsetzung unrealistisch sei. Ist aber nicht in Wahrheit das, was Sie jetzt sagen, Verhandlungslösung, die wirklich unrealistische Position. Israel ist schlicht und einfach nicht bereit, das wissen Sie, wissen wir alle hier, für eine solche Verhandlungslösung. Wäre es von daher nicht richtiger und realistischer zu sagen, wir unterstützen einen konkreten Zeitraum, über den man dann ja auch noch weiter verhandeln kann. Also Sie sagen, der Inhalt der Resolution sei unrealistisch. Tatsächlich kann man aber auch die Position, die Sie beziehen, als die unrealistischere bezeichnen. Wie sehen Sie diese Abwägung?
Herr Hessen, da würde ich einfach beim Wortlaut des Internationalen Gerichtshofs bleiben, der ja eben keine zeitliche Frist gesetzt hat, sondern der gesagt hat, so bald wie möglich ist, glaube ich, die Formulierung des Internationalen Gerichtshofs. Und ich glaube, dass diese Formulierung des Internationalen Gerichtshofs in seinem Gutachten, das ist auch nicht rechtsverbindlich, aber das ist sozusagen eine Positionierung des höchsten Internationalen Gerichtshofs zu dem, wie es auf die völkerrechtliche Lage in der Region schaut. Ich glaube schon, dass diese Formulierung auch mit Bedacht gewählt ist. Und in diesem Punkt geht eben, das ist nicht der einzige Punkt, der unser Stimmverhalten da jetzt geprägt hat. Aber in diesem Punkt geht die Resolution der Generalversammlung einfach über das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs hinaus. Ich stimme Ihnen ja zu, insofern, dass natürlich wir alles tun müssen, uns für eine Verhandlungslösung einzusetzen. Und das tun wir ja auch. Aber das ist der einzig realistische Weg, den Konflikt so zu befrieden und so zu lösen in der Region, dass am Ende sowohl die Palästinenserinnen und Palästinenser in einem eigenen Staat leben können, als auch die Israelis in einem sicheren Staat leben können.
Nachfrage: So bald wie möglich ist eben kein konkreter Zeitraum, aber Möglichkeiten stellt man nur dadurch her, dass man Positionen aufstellt. Diese 12 Monate der Resolution waren ein konkreter Zeitraum, der als Benchmark, vielleicht auch als Verhandlungsposition dienen kann. Warum unterstützen Sie nicht diese Position, um das so bald wie möglich, tatsächlich bald möglich zu machen?
Naja, nochmal, Herr Hessen. Das, was da zur Abstimmung in der Generalversammlung stand, war sozusagen die Umsetzung eines Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs. Und wenn das dort zur Abstimmung steht, dann muss man sich schon sehr genau anschauen, wie diese Resolutionen formuliert sind. Nochmal, es ist doch vollkommen klar, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben müssen und wollen. Das ist der einzige Weg, den Nahostkonflikt in einer Art und Weise zu lösen, die für beide Seiten ein Leben in Frieden und Würde ermöglichen. Und zugleich gilt eben, es bringt ja nichts, unrealistische sozusagen Forderungen aufzustellen, wenn wir konkret vor Ort dadurch keine Verbesserungen erzielen. Was es braucht, sind direkte Verhandlungen. Es braucht einen Verhandlungsprozess, in dem wir zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Es braucht eine Stärkung der Palästinenserbehörde, damit die auch die Voraussetzungen dafür, dass sie ein Staat Palästina führt, erfüllt. Das tun wir ja auch. Die haben wahrscheinlich mitbekommen, dass bei ihrer letzten Nahostreise die Außenministerin ja auch in Ramallah mit dem Premierminister der Palästinenserbehörde gesprochen hat. Das sind ja Dinge, die wir dort vor Ort sehr konkret tun. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden wir auch zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Aber nochmal, es bringt nichts, da unrealistischen Zeitforderungen in den Raum zu stellen.
Herr Radatz. Danke. Herr Wagner, etwas allgemeiner gefragt angesichts der jüngsten Entwicklungen. Wie weit sehen Sie denn überhaupt noch die Bereitschaft der Konfliktparteien, vor allen Dingen auch Israel, zu Gesprächen und ernsthaften Verhandlungen?
Naja, das ist Gegenstand auch unserer Kontakte mit der israelischen Regierung. Nochmal, ich glaube, es geht ja darum, einen Weg zu finden, der die langfristige Sicherheit Israels gewährleistet. Und ich glaube, ganz wesentlich ist letztlich die Lage in Gaza. Und ich habe ja eben schon gesagt, es braucht in Gaza einen Waffenstillstand, es braucht diesen Geiseldeal. Nicht nur, damit die Geiseln endlich freikommen, sondern auch, damit das Sterben und das Leid in Gaza aufhört. Und das hat natürlich auch Rückwirkungen auf die Lage in der Region. Was wir natürlich ja keinesfalls wollen, und ich glaube, da haben auch die Akteure in der Region kein Interesse dran, ist, dass sich dieser Konflikt so regional ausweitet und eskaliert, dass er am Ende noch viel mehr Todesopfer auf allen Seiten mit sich bringen wird. Und insofern braucht es die Schritte der Deeskalation. Ich habe ja eben schon mal gesagt, da zeichnet die Resolution 1701 einen Weg vor, wie man eine Pufferzone schafft, die dann auch ermöglicht, dass auf beiden Seiten der Blue Line die Menschen zurückkehren können. Aber das ist in der Tat Gegenstand ja laufender diplomatischer Bemühungen. Sie wissen, dass es gestern ja auch ein Treffen nochmal mit den engsten Partnern in Paris gab. Zur Stunde tagt auch der Krisenstab im Auswärtigen Amt, um sich mit der Lage in der Region und vor allen Dingen natürlich der Lage der deutschen Staatsangehörigen im Libanon nochmal zu beschäftigen und da Rückschlüsse zu ziehen. Und insofern ist es etwas, was wir jeden Tag mit Hochdruck tun.
Jetzt habe ich noch Herrn Jung zu dem Thema und dann würde ich das gerne verlassen, weil wir dann schon ein Drittel der Zeit mit Nahost zugebracht haben und ich noch zahlreiche weitere Themen auf meiner Liste und meinem Zettel hier habe. Bitte schön.
Herr Wagner, wenn 12 Monate unrealistisch sind, was ist denn aus Sicht der Bundesregierung ein realistischer Zeitraum für die Beendigung der Besatzung?
Na ja, Jung, da würde ich nochmal beim Gutachten des Internationalen Gerichtshofs bleiben. Die Besatzung muss so bald wie möglich beendet werden. Und sobald wie möglich heißt im Rahmen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung.
Gut, genau in diesem EGH-Gutachten steht nicht nur as soon as possible, sondern auch ohne Verhandlungen. Die Besatzung muss ohne Verhandlungen beendet werden. Das ist was anderes, als was Sie sagen.
Naja, wir können jetzt nochmal in den Text des EGH-Gutachtens
gehen. Gucken Sie rein.
Ja, das können wir gerne nochmal machen. Aber nochmal, die Position der Bundesregierung ist dazu ja sehr klar. Es muss eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung geben, das ist der Weg.
Das heißt, die Bundesregierung hat eine andere Haltung als das oberste UN-Gericht, das sagt, die Besatzung muss ohne Verhandlung beendet werden.
Also, Herr Jung, das EGH-Gutachten ist komplex, es ist weitreichend, das sind auch keine Dinge, die mit Ja und Nein und einfach so sozusagen beantwortet werden können. Man muss sich das genau anschauen. Aber nochmal, es ging doch bei der Resolution in der Generalversammlung um die Umsetzung dieses EGH-Gutachtens. Und dort geht die Resolution einfach über den Wortlaut des Gutachtens hinweg.
So, jetzt würde ich Herrn Heimbach bitten, mal mit der Frage zu Grenzkontrollen anzufangen, weil das Innenminister, waren Sie nicht? Wer war denn das mit den Grenzkontrollen? Ah, hier vorne, Entschuldigung. Weil das Innenministerium heute Jubiläum feiert und Frau Dr. Koch deshalb dann auch ganz pünktlich gehen muss. Bitte schön.
Dankeschön. Tatsächlich würde ich gerne fragen, ob Sie, Ihr Haus, Ihre Ministerin schon eine erste Bilanz ziehen wollen nach einer Woche der Grenzkontrollen. Uns ist schon klar, dass es noch keine belastbaren Zahlen gibt. Aber wie sieht denn Ihre erste Bilanz nach dieser Woche aus? Und eine Nachfrage, wenn Sie erlauben. Die Gewerkschaft der Polizei sagt uns im Interview, dass sie mit einem Finanzaufwand von 150 roundabout Millionen die Grenzpolizei bundesweit so ausstatten könnte, dass das gut machbar wäre, auch mit dem Personalbestand, den man jetzt hat, vergleichbar mit der Situation, die man jetzt an den bayerischen Grenzen hat.
Also für eine Bilanz, das kann ich gleich vorwegnehmen.
Moment, Sie haben noch gar keinen Ton, Entschuldigung. Dann nochmal jetzt mit Mikrofon. Für eine Bilanz ist es nach wie vor zu früh. Das tut mir leid, wir beobachten das. Die Zahlen müssen, also werden natürlich erhoben, müssen dann qualitätsgesichert werden und wir werden zu gegebener Zeit sicherlich auch eine Bilanz ziehen. Zu den Forderungen und Ideen der Gewerkschaften, also die Ministerin und auch wir befinden uns in einem stetigen Austausch. Wir stärken die Bundespolizei kontinuierlich, wir haben das mehrfach hier ausgeführt mit Haushaltsmitteln, mit Stellen, 1000 Stellen jährlich, das ist einiges und alles Weitere wird sicherlich im Austausch und in den Gesprächen auch besprochen.
Darf ich nachfragen? Ja, dann für die Bilanz, also eine richtige große Bilanz ist es zu früh, das sehen wir auch alle, aber Sie beobachten das ja wie wir auch, wie die Situation ist an den Grenzen. Ist Ihre Ministerin zufrieden, ist sie unzufrieden, sagt sie, da ist Luft nach oben oder ist das ein guter Start? Also eine Einschätzung hätte ich gern.
Also wie gesagt, uns liegen noch keine Zahlen vor. Daher kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
Ich meine ja gar keine Zahlen, sondern tatsächlich eine politische Bewertung Ihrer Ministerin der Arbeit oder der Situation an den Grenzen.
Also was soll die Grundlage sein? Wir haben die Grenzkontrollen eingeführt. Wir haben auch mehrfach hier gesagt, die Grenzkontrollen werden lageangemessen vorgenommen, flexibel vorgenommen. Wir sind auch im Austausch mit den Nachbarländern, um bestmögliche Lösungen zu finden. Auch möglichst wenig Behinderungen des Warenverkehrs, des Pendlerverkehrs zu verursachen. Und das beobachten wir selbstverständlich fortlaufend. Und für eine Bilanz ist es einfach zu früh.
So, darf zu weiterfragen, Frau Handel?
Wie viele Bundespolizisten, die sonst in der Bereitschaftspolizei der Bundespolizei an Bahnhöfen oder Flughäfen im Einsatz sind, sind denn jetzt zur Grenze abgeordnet, um das zu bewerkstelligen?
Also zur Personalplanung unserer Sicherheitsbehörden nehmen wir hier öffentlich grundsätzlich keine Stellung.
Glauben Sie nicht, dass die Menschen da draußen Anspruch haben zu wissen, ob zum Beispiel von den Flughäfen oder Bahnhöfen jetzt Personal abgezogen wurde und dass dort dann potenziell unsicherer ist?
Also hier geht es ja nicht darum, was ich glaube. Und aus einsatztaktischen Gründen äußern wir uns dazu nicht, wo welche Bundespolizisten in welchem Ausmaß und Umfang eingesetzt werden.
Vielleicht kann ich an der Stelle aber ergänzen, dass das natürlich in den Blick genommen wird. Und das, was Sie nahelegen, nämlich wenn man die Polizei abziehen würde, um an anderer Stelle präsent zu sein, da unterschätzen jetzt die Leistungsfähigkeit unserer Polizeibehörden.
1.300 Leute.
Also die Bundespolizei erfüllt ihre Aufgaben vollumfänglich an allen Orten, wo sie zuständig ist.
Ist noch jemand anders? Möchte noch jemand anders zu diesem Thema fragen? Herr Jung?
Frau Kock, in den letzten Wochen hatten Sie uns immer noch vor diesen Maßnahmen gesagt, dass Asylsuchende an den Grenzen nicht abgewiesen werden. Ist das immer noch so?
Es gibt ein Recht auf Asyl in Deutschland.
Ja.
Und derjenige, der Asyl beantragt an der Grenze, dessen Antrag wird geprüft.
Und die Beantragung an der Grenze hat sich auch nicht verändert. Also das ist es gibt ja Berichte, dass es Menschen schwieriger gemacht wird mit Multiple Choice und dass das Asylgesuch überhört wird. Gibt es ja auch Berichte. Das hat sich nicht geändert.
Also das, was Sie hier unterstellen, kann ich nicht bestätigen.
Frau Kock, die Ministerin wollte ja Gespräche führen mit Ländervertretern, um zu sehen, wie man Verfahren quasi dann auch im grenznahen Bereich gleich durchführen kann. Können Sie uns berichten zum Sachstand der Gespräche? Gibt es da schon irgendwas zu verkünden?
Also meines Wissens laufen die Gespräche und aus diesen internen, mehr oder weniger internen Gesprächen berichten wir nicht.
Ich glaube, das Thema können wir verlassen. Dann würde ich gleich mal im grenznahen Bereich bleiben und Herrn Lehmann das Wort geben zu einem anderen Thema.
Meine Frage an Verteidigungsministerium. Der polnische Ministerpräsident in seinem Stil hat gesagt, dass die deutschen Soldaten werden beim Hochwasseropfern helfen. Gab es schon eine offizielle Anfrage, inwiefern Bundeswehr kann die polnische Seite unterstützen? Und das habe ich auch gehört und recherchiert, dass zum Beispiel Heimatschutzsoldaten aus Mecklenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein, die zusammen mit Stettiner Heimatschutz arbeiten, dass die das sofort machen wollen, aber tatsächlich, die brauchen eine offizielle Anfrage, um etwas zu bewegen.
Also die Äußerungen vom polnischen Ministerpräsidenten Tusk sind natürlich bekannt. Wir haben ja nicht erst seit 2021 durchaus die bittere Erfahrung, welche Herausforderungen mit Hochwasser einherkommen. Und natürlich ist das Thema Hochwasser auch aktuell Bestandteil des Austauschs mit unseren Partnern und das Recht mit den Partnern, die aktuell betroffen sind. Insofern, ja, es ist Thema gewesen. Dort läuft der Austausch noch. Deswegen, weil er eben noch läuft, kann ich Ihnen aktuell keine konkrete Planung und keinen konkreten Kräfteansatz nennen, weil diese Gespräche halt noch laufen und der Austausch nicht abgeschlossen ist.
Dann meine Nachfrage. Ich glaube, bei Ihnen im Ministerium würde ich richtig. Gab es eine Anfrage von der polnischen Seite zum Thema THW? Weil ich glaube, THW ist sehr geeignet für solche Hilfe. Und soweit ich weiß, da gibt es zwei Wege. Kann man das direkt anfragen, aber kann man das über Brüssel anfragen? Was bedeutet, dass Brüssel wird die Kosten übernehmen? Aber gab es irgendwelche Anfragen?
Also ich kann Ihnen berichten, dass die Ministerin hat sich ja getroffen. Sie hatte unter anderem Gäste aus Polen zu Besuch am Dienstag bei der Konferenz bei uns im Ministerium. Sie hat allen betroffenen Kolleginnen und Kollegen Hilfe und Unterstützung angeboten, sofern die benötigt wird. Also es gibt da zum einen direkten Weg. Es gibt zum anderen, auch das habe ich hier schon ausgeführt, den EU-Katastrophenschutzmechanismus. Das heißt, man meldet Bedarf, Unterstützungsbedarf an die EU und dann wird das koordiniert organisiert. Da geht es ja teilweise um technisches Gerät, was in einem bestimmten Umfang gebraucht wird. Es geht um Personal, was gebraucht wird. Also die Bedarfe sind sehr, sehr unterschiedlich. Und dann wird eben geprüft, wer das entsprechende Material zur Verfügung stellen kann. Ich weiß, dass es zwei gestellte Hilfeleistungsersuchen gab, eins aus Polen und eins aus Tschechien. Und beide konnten durch das THW nicht bedient werden. Aus welchen Gründen jetzt, also ob es um Material ging, was wir schlicht beim THW nicht haben, oder ob das THW jetzt zu sehr einfach im Inland auch eingebunden ist, das müsste ich gegebenenfalls nachliefern.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht. Dann wurde mir das Thema Auto relativ häufig genannt. Wer will damit anfangen? Herr Heimbach.
Ja, vielen Dank. Ans BMWK gerichtet als Gastgeber des Autogipfels. Können Sie vielleicht einfach mal beschreiben, was das Ziel des Autogipfels ist? Und jetzt war in den letzten Minuten, gab es die Meldung, dass man offenbar oder der Minister über Prämien, Kaufprämien für E-Autos nachdenkt. Und dann wollte ich einmal fragen, ob Sie das schon bestätigen können. Also nachdem die solche Kaufprämien im vergangenen Jahr ja ausgelaufen sind, ob man die nun neuerlich hier einführen möchte.
Ja, es geht um den Termin am kommenden Montag. Der Minister hat zu einem Austausch mit der Automobilbranche geladen. Ich betone das Wort Austausch, weil ja überall das Wort Gipfel herumschwirrt. Der Minister hat zu einem Austausch geladen mit dem Verband der Automobilindustrie, mit der IG Metall und mit den großen Automobilherstellern und den Zulieferern der Autobauer. Und das ist ein virtueller Austausch. Es geht ganz klar darum, sich über die aktuelle Situation gegenseitig zu informieren, die Lage zu analysieren. Das ist das Ziel dieses Treffens und dieses Gesprächs. Und ich kann weiteren Inhalten jetzt aber nicht vorgreifen. Jetzt haben Sie noch eine Meldung genannt, die ich selber noch nicht kenne. Ich will noch mal unterstreichen, dass die Autoindustrie ganz klar aktuell vor der großen Herausforderung steht, einen großen Umbau und Umstrukturierung vornimmt. Wir sehen weltweit, so hat es der Minister ja immer wieder auch betont, einen enormen Auftrieb der E-Mobilität. Immer mehr Unternehmen bringen leistungsfähige E-Autos auf den Markt. Und es geht darum, dass die deutschen Autobauer in diesem Wettbewerb sehr gut mithalten können. Es ist das Ziel, dass Deutschland ein Leitmarkt für die E-Mobilität wird. Und staatlicherseits haben wir seit vielen Jahren immer wieder gezeigt, wie wir die Branche unterstützen, auf verschiedene Art und Weise. Auch die Maßnahmen variieren, neu ausrichten. Und der Minister hat ja auch da seine Offenheit gezeigt, heute auch bei seinem Gespräch bei VW in Emden, dass er über Gespräche zu weiteren Maßnahmen bereit ist.
Nachfrage.
Ja. Ich würde noch mal gern allgemein wissen, ob was das BMDV zu einer möglichen E-Auto-Kaufprämie sagt und gegebenenfalls, ob das BMF finanzielle Spielräume für solche Kaufprämie sieht.
Das sind ja wenn-interne Überlegungen der Bundesregierung, zu denen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern würden.
Ich habe kein Mikro. Ah, jetzt.
Jetzt ist Tonja, ich.
Ich kann da auch gar nicht viel ergänzen. Der Kollege hat es ja ausgeführt. Es geht da um interne Überlegungen und einen ersten Austausch. Und da gibt es jetzt nichts, was ich Ihnen von meiner Seite dazu beitragen kann.
Herr Radatz dazu.
Ja, dann fragen wir doch nochmal beim Chef, Herr Hebestreit. Wie steht denn der Kanzler zu der Option weiterer Hilfen für die Autoindustrie?
Also ich glaube, da kann ich jetzt nicht viel Handlungsleitendes Ihnen noch zusätzlich geben. Wir beobachten natürlich die Situation. Wir sind mit allen im Gespräch. Es gibt jetzt diese Videokonferenz des Wirtschaftsministers. Und wir unterhalten uns natürlich innerhalb der Bundesregierung immer, wie man lageangepasst reagieren kann. Aber da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nichts, was ich hier und heute mitteilen könnte.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung, ja.
Herr Hoffmann, nochmal zwei Verständnisfragen. Also zum Autoaustausch kommen die Industrievertreter, IG Metall, aber keine Umweltvertreter. Ich meine, Sie sind ja auch das Klimaministerium. Die Autoindustrie ist klimaschädlich.
Die Autoindustrie ist nicht per se klimaschädlich. Ein Elektroauto ist schon gar nicht klimaschädlich. Deswegen passt diese Aussage hierzu nicht. Und die Autoindustrie muss einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Klimaziele im Verkehr erreichen. Und der Verantwortung ist sie sich sehr bewusst. Das zeigt sie einerseits dadurch, dass sie sich ziemlich ehrgeizige Ziele gesetzt hat, die jedes Unternehmen für sich selber, wann sie den Umstieg, Vollumstieg auf Elektromobilität erreichen wollen. Das haben die unterschiedlichen Autobauer mehr oder weniger um das Jahr 2030 gesetzt. Und da gibt es zum Beispiel in der aktuellen Debatte gar keinen Zweifel seitens der Autobauer, dass diese Ziele irgendwie in Frage gestellt werden. Ich habe gesagt, es ist ein Austausch des Ministers mit der Autobranche. Das ist der Rahmen. Das ist ein vertrauliches Gespräch, eine Videokonferenz. Das ist kein großes, breit angelegtes Treffen.
Ja. Sie werden ja nicht leugnen, dass die Autoindustrie immer noch Millionen von Verbrennerautos aktuell produziert. Es gibt ja Experten, die sagen, dass eine Förderung ja Geld kostet. Man könnte es ja auch andersrum machen und den Kauf von Verbrennerautos unattraktiver machen. Das würde kein Geld kosten. Ist das eine Option für den Minister?
Der Minister hat ja gerade jetzt auf seinen Reise bei seinen Terminen auch mit der Autobranche nochmal deutlich herausgestellt, welche Vorteile ein E-Auto heute hat. Also wir haben eine Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos. Wir werden jetzt die Abschreibungsmöglichkeiten für Dienstwagen, die emissionsfrei fahren, verbessern. Wir haben bei den Netzentgelten, bei Wallboxen einen deutlichen Preisvorteil bei E-Autos. Also die Betriebskosten bei E-Autos sind heute schon deutlich günstiger als bei Verbrennermotoren. Insofern ist da ja klar der Vorteil auch auf der Hand.
Gut, gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hat Herr Steinkuhl das Wort zum Thema Altersvorsorge. Stichwort Aktienrente
oder ja, der Altersvorsorgedepot. Ich hätte eine Frage an das Arbeitsministerium. Und zwar wüsste ich gerne, was eigentlich Hubertus Heil zu den Zahlen und Plänen von Herrn Lindner in Sachen Aktiendepot-Rente sagt.
Also ich habe heute mit dem Bundesminister nicht darüber gesprochen. Insofern habe ich da jetzt gerade nichts, aber nee, also wenn, dann müsste ich ihm gegebenenfalls was nachreichen, wenn ich ihm was nachreichen kann, aber ich habe da jetzt gerade keinen
aktuellen. Aber es wird ja eine generelle Haltung geben. Also man muss sich ja nicht auf ein Interview beziehen.
Die müsste ich in dem gegebenenfalls, wenn ich ihm was nachreichen kann, nachreichen. Habe ich gerade nichts.
Hatte ich Herrn Heimbach auch noch zu dem Thema? Dann machen wir, bleiben wir bei unserem Rhythmus, eine Frage, eine Nachfrage und setzen wieder auf die Liste. Bitte schön.
Ja, so. Ja, eine Frage an das BMF. Ist denn die Erwartung des Ministers, dass man das oder wie bald man das umsetzen kann? Und soll dieser jetzt geäußerte Vorschlag womöglich auch Eingang finden in die Gespräche um das Rentenpaket?
Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Rentenpaket, ich kann Ihnen allgemein dazu sagen, dass es derzeit so ist, dass ein Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge erarbeitet wird. Das haben wir auch schon häufig angekündigt, dass wir daran arbeiten und dass das kommen wird. Und dieser Gesetzentwurf befindet sich zurzeit in der regierungsinternen Abstimmung. Es gab neulich eine Veranstaltung, auf der der Minister eine Rede gehalten hat und entsprechend sich dazu geäußert hat. Und wie gesagt, das alles Weitere wird sich in diesem Gesetzentwurf wiederfinden, der, wie gesagt, gerade in der regierungsinternen Abstimmung ist.
Dann nochmal zurück.
Sind denn in diesem Gesetzentwurf, an dem gearbeitet wird, die Zahlen, die der Finanzminister nannte, fix? Oder ist das so eine Art Beispielrechnung von ihm jetzt gewesen?
Da würde ich jetzt ungern, wie gesagt, da wir uns in der regierungsinternen Abstimmung finden, würde ich mich jetzt ungern zu Details äußern, die sich in dem Gesetzentwurf befinden.
Aber der Minister äußert sich ja schon zu Details.
Genau, der hat ja auch gesagt heute im Interview, dass er bestimmte Beispiele genannt hat und dass das Vorschläge sind, die für ihn durchaus vorstellbar sind.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Peters mit einem anderen Thema.
Ja, zum Thema Digitalpakt Schule 2.0 Fortsetzung. Das ist in dieser Woche ans Bildungsministerium. Wäre schön, wenn Sie in die erste Reihe kämen. Da hat es in dieser Woche am Dienstag, glaube ich, wohl auf Staatssekretärsebene ein Gespräch mit den Ländern gegeben. Können Sie bestätigen, dass es nach wie vor keine Einigung gibt über die anteilige Finanzierung? Der Bund möchte 50-50, die Länder möchten 90-10. Und bleibt es bei den 2,5 Milliarden Euro, die der Bund maximal dafür veranschlagt hat?
Also zum einen, genau, es gab die Sitzung am 17.09., das war der Dienstag. Da hat sich die Verhandlungsgruppe zwischen Bund und Ländern darauf verständigt, bis zur kommenden Sitzung zu den finanziellen Rahmenbedingungen Vorschläge zu erarbeiten, die dann die jeweilig eigene Position nochmal der anderen Seite verständlich machen. Die Länder wollen ihre Beiträge inhaltlich und finanziell konkret beschreiben. Darauf warten wir. In diesem Zusammenhang wird es dann, das hatten Sie jetzt nicht erwähnt, aber es ist auch wichtig für uns, einen Vorschlag zur Beteiligung der Kommunen unter Berücksichtigung des Bundesanliegens zur kommunalen Entlastung entwickelt. Und es wird dann auch um technische Fragen der Umsetzung, die wird an die Fachebene delegiert. Grundsätzlich bleibt es bei unserem Bekenntnis zum Digitalpakt 2.0, das hat die Ministerin ja mehrfach schon betont, dass wir im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten unseren Beitrag leisten. Wir schlagen einen Digitalpakt mit Laufzeit 2025 bis 30 vor und einem Gesamtvolumen von bis zu 5 Milliarden Euro. Das wäre möglich aus unserer Sicht, wenn Bund und Länder jeweils ihren hälftigen Anteil zur Gesamtfinanzierung beitragen und wir zu den grundlegenden, noch offenen Fragen zeitnah eine Einigung finden. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Eine Rückfrage. Wann ist der nächste Termin anberaumt?
Es gibt noch keinen festgelegten Termin. Es ist in der Überlegung, der ist ein Termin im Oktober, Mitte Oktober. Aber es gibt keinen festgelegten Termin.
Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Ratz noch mal zur Commerzbank.
Genau.
Ja.
Ja, vielen Dank. Herr Hebestreit, die Gewerkschaft Verdi aktuell fordert von der Bundesregierung, eine Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit zu verhindern. Inwiefern erwägt die Bundesregierung, diesen Ball aufzunehmen?
Ich habe das jetzt nicht die akute Forderung mitgekriegt. Grundsätzlich ist so, dass ich keinen neuen Sachstand Ihnen anbieten kann zu der Thematik, über das, was am Mittwoch auch im Bundesfinanzministerium, vom Bundesfinanzministerium geäußert worden ist. Klar ist, dass wir jetzt gründlich analysieren die Geschehnisse um den Verkauf des Aktienpaketes an UniCredit und dann die Lage weiter sondieren.
Der Finanzminister hat gesagt, ja, dass der Bund langfristig sich aus der Commerzbank komplett zurückziehen sollte. Ist das die Haltung der Bundesregierung insgesamt?
Da würde ich sagen, die Ministerworte stehen für sich. Und grundsätzlich ist es so, dass wir ja schon relativ lange bei der Commerzbank als Anteilseigner, als Staat aktiv sind. Und wie sich das langfristig entwickeln wird, wird sich dann langfristig zeigen müssen.
Das sieht nicht nach Ergänzung aus. Dann habe ich noch Frau Kirchner noch mal. Also wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, ja, dann habe ich Frau Kirchner noch mal zum Thema Klima.
Genau, Klimaaktivisten heute vom Kanzleramt, der Vorwurf, die Bundesregierung tue zu wenig für den Klimaschutz und der Klimaschutz drohe ins Hintertreffen zu geraten angesichts der vielen anderen Debatten und Diskussionen. Ist der Vorwurf berechtigt und welche Botschaft hat denn möglicherweise der Kanzler an die Aktivisten? Danke.
Die Bundesregierung, diese Bundesregierung ist mit Abstand die Bundesregierung, die am meisten in Sachen Klimaschutz auf den Weg gebracht hat. Das ist etwas, was sich auch klar belegen lässt mit Zahlen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Wir haben massive Hochläufe, was Windkraft, Windenergieanlagen angeht, an Land, auf See und auch die Solarenergie. Gleichzeitig haben wir die Grundlage gelegt für das Wasserstoffnetz, also das, ich sag mal, klimaneutrale Gas der Zukunft, was wir für unsere Industrie brauchen. Unser Ziel ist es, bis 2030 80% unseres Stromes aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, auch einer erhöhten Strommenge. Und diese 80%, so weisen im Augenblick alle Indikatoren darauf hin, sind erreichbar. Also erstmal ist da schon viel geschehen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass auch immer wieder auf die Bedeutung dieses Themas hingewiesen wird, weil es ja tatsächlich zumindest in der öffentlichen Debatte von anderen Themen zu gelegentlich oder relativ viel im Augenblick auch aufgrund der Massivität von Krisen zu überlagern droht. Wichtig bleibt aber der Kampf gegen den Klimaschutz, den sich diese Regierung verschrieben hat. Wir haben ein eigenes Klimaschutzministerium und betreiben auch hier, auch vielleicht abseits des Lichtes, des Fokuses der Öffentlichkeit, die auf gerade auf anderen Themen sich konzentriert, weiter konsequent unsere Klimaschutzpolitik voran. Wir sehen aber auch, dass das nicht immer einfach ist, aber wir bleiben am Ball.
Nachfrage? Nicht. Dann Herr Jung.
Ich glaube, Sie haben sich gerade versprochen, Sie meinten, der Kampf gegen den Klimaschutz.
Das ist gut, dass Sie aufpassen, der Kampf gegen den Klimawandel und der Kampf für Klimaschutz. Vielen Dank, Herr Jung.
80% ist das Ziel bei Energie.
Strom, habe ich gesagt.
Strom? Was ist das Ziel der Bundesregierung bis 2030 beim Gesamtenergiebedarf?
Vielleicht kann Herr Haufe mir dann das ergänzen, das habe ich jetzt gerade nicht parat.
Für die einzelnen Bereiche Wärme und Verkehr kann ich es nicht sofort aus dem Kopf sagen, wo wir bei der Gesamtenergie stehen werden. Die 80% sind die Orientierung für den Strom. Wir erreichen momentan, das zeigen gerade die Zahlen aus dem August, teilweise bis zu 60% im Moment bei erneuerbaren Strom. Ich kann Ihnen die Zahlen versuchen, gleich rauszusuchen für den Wärmebereich und Verkehrsbereich.
Da können Sie uns ja sicher sagen, wo man das nachlesen kann.
Wie gesagt, mich würden auch die Ziele interessieren. Also der Stand gerne, wie es jetzt gerade ist. Aber
genau, das habe ich gerade gesagt. Ich gucke gleich nach. Okay,
super. So, Herr Ayash, Sie wollten noch was zu Afghanistan fragen. Herr Ayash? Wollten Sie nicht, hat sich erledigt. Ah, wunderbar. Dann habe ich Herrn Ratz noch mit einem anderen Thema. Hat sich erledigt? Also, dann war das schon. Dann habe ich Herrn Jessen noch zu einem anderen Thema.
Hat sich nicht erledigt. Frage geht ans BMI. Welche Konsequenzen zieht das BMI aus dem Prozess vor dem Landgericht München? Dort geht es um die Frage, ob Jan Böhmermann in seiner Sendung falsche Vorwürfe gegen den ehemaligen BSI-Chef Arne Schönbohm erhoben hat, die dann in der Konsequenz auch zu dessen Versetzung führten. Die Versetzung wurde ja ausgesprochen vom BMI wegen zerstörten Vertrauens. Jetzt ist das, was dieses Vertrauen zerstört haben soll, nachweislich Fake News gewesen. Welche Konsequenzen hat das fürs BMI?
Also zunächst handelt es sich ja hier um ein Gerichtsverfahren und meines Wissens ist das Urteil auch noch nicht gesprochen, sondern steht erst noch an für November, glaube ich, zwischen dem ZDF und Herrn Schönbohm.
Wie Sie wissen, wie wir hier auch mehrfach schon gesagt haben, läuft auch noch ein Verfahren mit uns. Daher kann und möchte ich mich dazu nicht näher äußern.
Ja, das stimmt. Das Urteil kommt erst später. Allerdings hat in einem Zwischenbescheid, der gestern gekommen ist, das Gericht den Anwälten Arne Schönbohms in allen wesentlichen Punkten Recht gegeben. Und die inhaltlichen Punkte war eben, dass das, was der Kern des Vorwurfs war, nämlich Nähe zu russischen Geheimdiensten, nachweisbar Fake News ist. So, davon ausgehend, dass diese Position inhaltlich Bestand hat, kann das BMI dann so ohne weiteres sagen, ja, aber das Vertrauen wurde damals zerstört und sei es auf der Grundlage von Fake News. Oder müssen Sie nicht zumindest an so etwas wie einer Ehrenerklärung für Herrn Schönbohm dann doch jetzt arbeiten?
Also wie gesagt, es läuft auch mit uns noch ein Verfahren und daher kann ich mich dazu nicht näher äußern.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Jung noch eine andere Frage, ein anderes Thema.
Ja, Thema ans Auswärtige Amt zum Thema Geschichtsrevisionismus. Die russische Seite hat vorgestern behauptet, dass am 17. September 1939 die Rote Armee eine Militäroperation in Polen gestartet hatte, um einen Genozid der westlichen Weißrussen und der westlichen Ukrainer zu vermeiden. Und damit haben sie ja den Hitler-Stalin-Pakt geleugnet. Gab es eigentlich jetzt eine offizielle Reaktion seitens der Bundesregierung des Auswärtigen Amtes oder gab es nur diesen komischen Tweet von Ihnen?
Komischen Tweet. Also ich fand, ja, dass der Tweet relativ klar war. Das ist natürlich Geschichtsrevisionismus und ich glaube, dadurch, dass wir da nochmal die Karte, die ja, glaube ich, auch im Archiv des Auswärtigen Amts liegt, getweetet haben, haben wir, glaube ich, sehr klar zum Ausdruck gebracht, was wir davon halten und dem deutlich widersprochen. Wenn ich mir so die Kommentarlage anschaue unter dem Post, ist das auch klar so angekommen.
Aber da gibt es jetzt keine öffentliche beziehungsweise bilaterale Kommunikation zwischen den Ländern, weil die Russen haben das ja früher selbst anerkannt. Das ist ja jetzt neu.
Also Herr Jung, wenn wir bei jeder russischen Desinformation und Propaganda in den sozialen Medien den bilateralen Kontakt suchen müssten, dann wären wir leider morgen noch nicht fertig. Aber ich kann gern nochmal von dieser offiziellen Stelle sagen, dass das Geschichtsklitterung und übere Desinformation ist und nicht den geschichtlichen Tatsachen entspricht, was da behauptet wird.
So, gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Herr Jung.
Probier's nochmal beim Bildungsministerium. Geht um die Fördermittelaffäre. Da am Montag sah ja Ihre Kollegin nicht so gut aus. Und sie konnte uns immer wieder die Fragen nicht beantworten, wer darüber entscheidet, welche Wire-Chats in Ihrem Ministerium veraktet werden und welche nicht. Können Sie uns das mittlerweile sagen? Wer entscheidet das?
Also zum einen möchte ich sagen, dass meine Kollegin sich hier sehr ausführlich auf mehrere Nachfragen geäußert hat. Das eine ist, dass wir uns mehrfach geäußert haben zu diesen Vorgängen und dass wir ja auch eine Nachfrage hatten, zu der wir dann geliefert hatten, dass wir uns an die Grundsätze, nach denen grundsätzlich in Bundesministerien veraktet wird, und was die Ministerin ja auch mehrfach gesagt hat, es wird veraktet, was veraktet werden muss, halten und auch also grundsätzlich halten, Punkt.
Nachfrage?
Darf ich da ganz kurz an einer Stelle, weil dieser Halbsatz hier so jetzt hängen blieb. Also eigentlich, wir versuchen hier Auskunft zu geben und das kann Sie mal mehr, mal weniger erfreuen. Aber solche Beurteilungen, wir beurteilen auch nicht Sie. Und das finde ich, das gehört sich nicht. Und ich würde mich freuen, wenn wir das ja weiterhin ordentlichen Miteinander bleiben, Herr Jung. Bei allem Frust, den es manchmal ist, die Kolleginnen hier tun das nach ihren Kräften und Sie nach den jeweiligen. Aber solche Urteile, finde ich, gehören hier nicht hin.
Nachfrage? Möchte ich eine Nachfrage stellen?
Sie waren, glaube ich, am Montag nicht dabei und haben das vielleicht nicht mitbekommen, Herr Überstreit, was hier abgegangen ist.
Herr Jung, ich muss mich da gar nicht, ich habe einen Appell abgeliefert. Wenn Sie sich jetzt rechtfertigen wollen, können Sie das in Ihrer Sendung tun oder wo auch immer. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass das seitens des Vorstands der Bundespressekonferenz die Intervention gekommen wäre und nicht von mir. Wir sind hier, um Ihnen Auskunft zu geben. Die Kolleginnen und Kollegen machen das mit viel Mühe nach den Kräften und ihren Möglichkeiten. Dass wir nicht immer alle Antworten Ihnen geben können, die Sie gerne haben, das ist in der Natur der Sache. Und dann kann man auch mal frustriert sein. Aber die Kollegin persönlich anzugehen an diese Stelle, das gehört sich nicht. Das tun wir nicht von dieser Stelle. Und das sollten Sie auch nicht tun. Einfach nettes Miteinander.
Und dann sage ich jetzt noch mal für den Vorstand der Bundespressekonferenz, dass mir der Vorgang nicht bekannt ist. Ich war Montag nicht da, aber ich nehme das gerne mit.
Ich hab mich auch nicht gerechtfertigt, sondern darauf hingewiesen, dass das Ministerium und die andere Sprecherin Auskunftsverweigerungen getan hat. Und das können wir hier auch kritisieren, wenn Sie behaupten, dass Sie zur Auskunft da sind. Jetzt haben Sie gerade wieder nicht genau das Gleiche gemacht wie am Montag, die Frage nicht beantwortet. Wer entscheidet darüber, was veraktet wird von diesen Wireshares?
Also, es gibt auf das hat meine Kollegin auch hingewiesen, es gibt im Registraturrecht, es gibt die Registraturrichtlinie, ist vorgesehen, dass entschieden wird, Vorgänge zu verakten. Sie hat darauf hingewiesen, dass wir uns, oder kann ich gerne noch mal machen, dass wir uns an die rechtlichen Vorgaben halten. Die Ministerin hat gesagt, es wird alles veraktet, was veraktet werden muss. Zum ministeriumsinternen Vorgängen, das haben wir auch mehrmals gesagt, kann ich Ihnen nicht mehr sagen als das, beziehungsweise zu ministeriumsinternen Vorgängen äußern wir uns nicht.
So, jetzt hat Herr Jessen noch eine Frage. Ist das zu diesem Thema? Bitte schön.
Ja, zu diesem Thema. Es bleibt ja im sachlichen Kern, dass niemand von uns berichterstattenden Journalisten jetzt sagen, schreiben, senden könnte, wie die Prüfung dessen, was zu verakten ist, stattfindet. Wir haben mehrfach versucht, von Ihnen eine Antwort zu bekommen. Wie findet diese Prüfung und Entscheidung statt? Wer entscheidet darüber? Das ist ein sachliches Auskunftsbegehren. Wir haben weder am Montag noch heute von Ihnen Antworten erhalten, die wir als solche weitergeben können. Sie beantworten am Montag wie heute die Frage, die präzise Frage mit dem Satz, was veraktet werden muss, wird veraktet. Wir halten uns an die Vorgaben. Das ist keine substanzielle Antwort auf eine konkrete Frage. Nur darauf möchte ich hinweisen.
Dann möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass ich gesagt habe, dass ich und wir uns zu ministeriumsinternen Vorgängen hier nicht äußern und dass wir, also die Ministerin hat diesen Satz getätigt, was veraktet werden muss, wird veraktet und wir bei der Veraktung den Grundsätzen in jedem Fall folgen der ordnungsgemäßen Aktenführung und das bezieht sich auf die Richtlinie über das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien insgesamt.
Ja, es bleibt dabei, Sie geben sozusagen eine Versicherung ab, die wir als solche nur glauben, aber nicht nachprüfen können. Während in anderen Fällen, auch wo es sich um konkrete Entscheidungsabläufe handelt, innerhalb der Exekutive, sehr wohl die Institutionen und die Verfahrensregeln, nach denen vorgegangen wird, bekannt sind und kommuniziert werden. Und dieses tun Sie hier nicht. Und das ist ein Punkt, der für Journalisten nicht nur frustrierend ist, sondern der es uns nicht möglich macht, unserer Arbeit nachzugehen.
So, gibt es dazu noch Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das sieht mir auch nicht so aus. Es gibt eine Nachlieferung von Herrn Haufe, bitte schön.
Wir schauen nochmal auf die Ziele für den Gesamtenergieverbrauch. Die sind europäisch festgelegt nach der EU-Klimaschutzgesetzgebung. Und für das Jahr 2030 ist der Endenergieverbrauch so definiert, dass 45% des Endenergieverbrauchs, des gesamten Energieverbrauchs also, aus erneuerbaren Quellen erfolgen muss. Das ist das EU-weite Ziel nach der EU-Klimaschutzgesetzgebung, der wir uns ja orientieren müssen. Und nochmal für Deutschland die beiden Zahlen. Im Gebäudebereich müssen die Emissionen gegenüber 1990 im Jahr 2030 um 69% gesunken sein. Und im Verkehrsbereich müssen sie für diesen Zeitraum um 50% gesunken sein. So liegt es das Klimaschutzgesetz fest.
Das provoziert jetzt noch eine Nachfrage.
Wann muss 100% erreicht sein beim Gesamtenergieverbrauch? 2045?
Der Termin, wo spätestens 100% erneuerbare Energieversorgung sichergestellt sein werden muss. Und so entsprechend sind auch die Pläne zum Ausbau vorgesehen. Gut.
Vielen Dank. Ich sehe die Nachlieferung auch und ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank für alle, die gekommen sind. Für Fragen und Antworten. Ich schließe die Pressekonferenz und wünsche allen ein schönes Wochenende, die eins haben.